Das Wort Gottes für uns heute an diesem Sonntag steht in Kolosser 3, Vers 16 und 17. Ich lese es uns vor, heute mal nach der Luther-Übersetzung. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ich bete. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort und wir bitten dich, mach es auch lebendig in uns. Sende deinen Geist, der in uns hineinschreibt, was du für uns heute hast. Wirke an uns und verherrliche deinen Namen. Wir geben dir die Ehre. Amen. Das Erste, was mir hier in diesem Vers so deutlich geworden ist, war dieses Wort wohnen. Und das ist eine Frage, wie gehen wir mit Gottes Wort um? Wie darf denn das Wort Gottes bei uns wohnen? Wie soll denn das aussehen? Deswegen stelle ich die Frage nochmal anders. Welchen Raum bekommt das Wort Gottes bei dir? Bei uns. Welchen Raum hat Gottes Wort bei uns in der Gemeinde? Zu Hause 3 Zentimeter im Bücherregal? Bisschen verstauben? Dann sind es hier 5, ja. 5 Zentimeter zum Verstauben? Was man ab und zu mal abputzt? Upala. Ist das gemeint? Ist das das, wie Gottes Wort seinen ganzen Reichtum bei und in uns entfaltet? Ist es das, was Paulus hier meint? Oder ist es etwas, was doch ein bisschen anders gemeint ist? So, jetzt habe ich die Bibelstelle wieder. Ist es vielleicht dieses kleine blaue Heftlein, was man jeden Morgen zur Hand nimmt, wo 2 Verse täglich, meist bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, einem vorgelegt werden. Und warum sage ich das so hart? Weil wer sich nur geistlich so ernährt, riskiert eine drastische Mangelernährung. So wie es als Mensch unweise ist, nur von Fastfood zu leben, weil man früher oder später davon krank wird, so ist es geistlich nicht ratsam, sich nur darauf zu stützen. Weil was dort teilweise mit dem Wort Gottes gemacht wird, das prägt ein falsches Gottesbild. Das kann Anlass und das kann Anstoß sein, um näher nachzugucken, um darüber nachzusinnen. Aber wenn es nur darauf hinausläuft, dann werden wir ein Gottesbild bekommen, was der Bibel nicht entspricht. Die Losungen, die können eine Einladung sein, dort genauer nachzugucken. Die können eine Einladung sein, die Verse, die dort geschrieben stehen, im Kontext wahrzunehmen. Und dann wird man merken, dass die häufig anders klingen, als sie in der Losung uns vorgelegt werden. Und dass sie eine ganz andere Aussagekraft haben, als das, was uns da früh in so einem kleinen Ding angeboten wird. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch oder in euch wohnen. Lasst es den ganzen Reichtum entfalten. Der Reichtum der Heiligen Schrift entfaltet sich nur, wenn man sich beständig und treu mit Gottes Wort beschäftigt. Indem man sich dem ganzen biblischen Kanon aussetzt, ihn erforscht und darin ein Stück weit unterwegs ist. Wie viel Raum gibst du Gottes Wort und wie viel Raum gibst du Gott in deinem Leben? Paulus macht das hier mit Bildern. Den Reichtum der Schrift sollen wir erforschen. Ihn reichlich unter uns und in uns wohnen lassen. Und bei diesem Wohnen, da geht es weniger darum, als Gast mal irgendwo eingeladen zu werden. Wo man mal guckt und sagt, oh, ist auch eine schöne Vitrine. Sondern wenn es etwas ist, wo ich Wohnung nehme, ganz persönlich, dann ist es was, dann nehme ich einen Raum ein. da bringe ich Dinge mit, da breite ich mich aus und da ist es etwas, wo ich, wenn ich Wohnung nehme, dann fühle ich mich dort zu Hause und dann ist es etwas, wo ich dort auch mich ausbreiten kann und wo dort etwas passiert. Wie sieht es aus, wenn Gottes Wort Raum nimmt in uns? Dann sollen das nicht nur Streiflichter sein, wo das Wort Gottes mal so als Gast mal durchhuscht und mal Hallo sagt und sagt, geh ja gleich wieder. Mich hast du dann auch wieder los. Sondern es ist etwas, was bei uns Raum nehmen soll im Herzen, was unser Leben prägen und umgestalten soll. Das ist das, wovon hier Paulus spricht. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich glaube, da haben wir etwas, was wir entdecken und was wir auch ausleben lernen müssen. Immer wieder aufs Neue. Wo wir auch immer wieder neue Formen ausprobieren. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wie können wir im Wort Gottes auch Erkenntnisse gewinnen? Da kann es helfen, einen Leseplan sich zu machen. Da kann es helfen, in einer Gruppe unterwegs zu sein. Da kann es helfen, sich eine Erklärung zur Bibel noch mit zu daneben zu legen, um diese Verse, die man da liest, nicht einfach nur aus Pflichtgefühl mal gelesen zu haben, damit wir einen Haken an den Tagesplan machen können. Die To-Do-Liste haben wir abgehakt, unser Pflichtgefühl wurde ein bisschen gestreichelt. Auch das ist noch nicht, dass das Wort Gottes wohnhaft ist in uns. Da dürfen wir und da müssen wir immer wieder dazulernen, uns immer wieder auch von Gott locken lassen und in so Erkundungsräume eintreten, wo Gott uns hineinführt, wie wir sein Wort in der Tiefe und mit einem Reichtum ergründen können. Da dürfen wir uns Hilfe holen. Da dürfen wir uns Gott anbefehlen und ihm zuwenden und uns seinem Heiligen Geist auch ausliefern und sagen, Gott, ich brauche, dass du dein Wort in mir lebendig machst, dass du es mir erklärst, dass du diese Dinge in mir entfaltest. Ich möchte diesen Reichtum, ich möchte, dass du in mir mit deinem Wort Prägekraft hast. Und dort, wo wir das beten, dort, wo wir das ersehnen, dort, wo wir das von Gott erflehen, dort ist es etwas, da wird sich Gott nicht bitten lassen. Dort wird Gott gern und reichhaltig Antwort geben, wenn wir in dieser demütigen Haltung zu ihm kommen. Und da muss ich sagen, da fand ich den Gedanken, Diana, von dir Perspektivwechsel sehr treffend. Weil das ist das, was passiert, wenn wir das Wort Gottes immer wieder nehmen. Es schenkt uns einen Perspektivwechsel. Weg von diesen irdischen Dingen, die uns immer wieder in Beschlag nehmen wollen, die uns ketten wollen, die uns kaputt machen wollen. Weg von diesem Zerstörerischen, was die Sünde in deinem und in meinem Leben immer wieder anrichtet. Hin zu diesem Ewigen, zu Gott, der Hoffnung schenkt in einer Zeit, die so hoffnungslos manchmal für uns aussieht. Wo Ruhe uns angeboten wird und wo Gott uns in eine Ruhe hineinführen will, wo wir sonst nur hinter unseren Terminen herhetzen und irgendwie nicht zurechtkommen. Da passiert ein Perspektivwechsel, wenn wir Gottes Wort zu uns reden lassen. Dann kommt weiteres. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das folgt daraus. So wie dein Kenntnisstand der Schrift ist, wird dein Lehren und Ermahnen aussehen. Kennst du nur die Verheißungen Gottes, wird dein Reden über Gott verheißungsschwanger sein. Da kommt auf jede Situation, die dir entgegenkommt, kommt irgendeine Verheißung. Ob du die dann erlebst oder nicht, ist erstmal zweitens. Aber das ist dann immer was, wo vielleicht auch Menschen sagen, oh, der hoffnungslose Optimist oder was auch immer. Wenn du nur den strafenden und herrischen Gott als Vater kennengelernt hast, so ein bisschen dieses Alttestamentliche, was da uns häufig so manchmal so vorkommt, als wäre Gott nur fordernd und nur strafend, dann wird dein Lernen so aussehen. Dann werden die Leute, denen du von Gott erzählst, sich eher gepeinigt fühlen. Weil du sie immer wieder mit dieser Geisel irgendwie traktierst. treu genommen, Gott kann man nie zufriedenstellen und du schaffst es gleich gar nicht, weil ich schaff's ja auch schon nicht und ich bin ja schon viel weiter. Kommen wir aber immer mehr dahin, dass wir das Kreuz Jesu verstehen, welchen Reichtum er uns durch seinen Sohn Jesus Christus eröffnet hat, dann wird unser Lehren und unser Ermahnen von dieser Barmherzigkeit und von dieser Gnade Gottes durchdrungen. Dann ermahnen wir Menschen, aber wir tun es in Barmherzigkeit, in Liebe und in Gnade. Wir zeigen ihnen den Weg aus, wir helfen ihnen, wir bringen sie mit ans Kreuz, wo sie Veränderung erfahren. Und es passiert etwas, wo Dinge fallen, wo Ketten brechen. Warum? Weil diese Liebe Gottes unter uns immer mehr offenbar wird. Und das muss zuerst uns prägen. Und wenn es uns geprägt hat, dann ist es was, wo wir lernen können. Und dankbarerweise, ihr Lieben, wir sind nicht perfekt. Wir erkennen stückweise. Und wir können mit dem, was wir erkannt haben, vorwärts gehen. Aber lasst uns bitte nicht auf diesen falschen Trichter kommen, dass nur weil ich ein was erkannt habe, ich den Reichtum des ganzen Himmels schon kenne und dass am besten alle mir zu folgen haben und ich ja der Einzige bin, der wirklich weiß, wo es lang geht. Lasst uns die Demut an den Tag legen, dass ich vielleicht ein Stück erkannt habe und da noch viel zu entdecken ist. Lasst uns in einer demütigen Haltung bleiben, auch wenn wir einander lehren und ermahnen. Und dann kommt dieser Aufruf, singt Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Seid Gott dankbar aus tiefstem Herzen, aus dem Urgrund eures Herzens. Lasst das hervorbrechen. Interessant dabei ist, für uns ist es normal, dass wir eine Bibel vor uns liegen haben. Dass wir da jeden Tag reingucken können, dass wir sie lesen können, dass wir immer wieder dort hineinschauen können. In der Urgemeinde war es etwas, dass das Wort Gottes immer gehört wurde. Dort war es nicht so, dass jeder ein Manuskript hatte. Dort war es nicht so, dass jeder einen Auszug der Schrift hatte. Sondern dort kam man zusammen und hat man gemeinsam das Wort Gottes gehört. Es war ganz viel akustisch, was der Gemeinde dort zuteil wurde. Und um die Worte Gottes sich besser merken zu können, haben die Menschen damals das Wort Gottes gesungen. Das ist A, fürs Lernen sehr hilfreich, das weiß man heute, das auch schon, hat die Wissenschaft dann schon mal rausgefunden, bestätigt da mal wieder die Bibel, dass es hilfreich ist, wenn man etwas lernen will, dass man singt. Weil das nochmal auf einer anderen Ebene unser Gedächtnis, unseren Kopf, unser Gehirn anstrengt. Und wir dort auf einer zweiten Ebene diese Worte dort lernen. Und so sind die Menschen damals auch singend mit dem Wort Gottes umgegangen. Das ist uns heute in vielfältiger Form verloren gegangen. Und das Singen ist mehr so eine, ja, manchmal so eine, ja, das müssen wir halt ummachen, steht halt irgendwo. Das Singen hat aber eine unglaubliche Kraft in sich. Lobpreis Gott zu bringen, das ist etwas, das hat einerseits himmlische Auswirkungen, komme ich gleich dazu, aber das Singen als solches hat auch ganz positive Auswirkungen hier auf der Erde, für uns, für unseren Körper. Ich habe das gegoogelt und ich habe mal geguckt, was bewirkt es, wenn Menschen singen. Erstens, das Herz- und Kreislaufsystem wird angeregt, der Körper wird mit mehr Sauerstoff versorgt, er wird dadurch aktiviert und damit ist es etwas, wenn mehr Sauerstoff im Blut unterwegs ist, dann ist es was, wo dem Körper es automatisch besser geht. Das ist ein wunderbarer und Nebeneffekt. Das zweite, durch das Singen werden Hormone ausgeschüttet und dann ist es etwas, wo der Mensch eine Entspannung empfängt und Stress weicht. Er wird gelöster. Es ist gut fürs Immunsystem, das Immunsystem wird gestärkt. Singen setzt Glückshormone frei und schüttet Oxytocin aus, das sogenannte Bindungshormon. Wenn Menschen gemeinsam circa eine halbe Stunde singen, bewirkt das ein stärkeres Verbundenheitsgefühl dieser Menschen untereinander. Und wisst ihr was? Wir schreien danach, dass wir Christen eins sein wollen. Und wenn es darum geht, dass wir gemeinsam singen, sitzt die Hälfte so da. Das gefällt uns nicht. Das könnte zusammenhängen. Wenn Gott sagt, singt miteinander, ich will dadurch auch Einheit unter euch bewirken. Und allein der Körper erstmal da was ausschüttet, um Einheit, um eine Bindung untereinander herzustellen, ist es einmal erstmal noch was, was überhaupt noch nie jetzt eine himmlische Dimension hat. Sondern das hat Gott in unseren Körper hineingelegt, dass da was passiert. Und dann ist es etwas, letzter Punkt noch, rein körperlich. Singen haben Menschen rausgefunden, verlängert Leben. Menschen, die regelmäßig und beständig singen, die haben eine längere Lebenserwartung. Alles das, was ich jetzt erstmal rein wissenschaftlich herausgefunden habe. Und jetzt gucken wir uns die geistliche Ebene an. Dort, wo wir Gott gemeinsam im Lobpreis, im Gesang begegnen, dort ist es etwas, wo wir erstens etwas tun, wo wir nachkommen, das, was Gott von seiner Gemeinde möchte. Das ist A. B, ist es etwas, wo wir hier auf dieser Erde, wenn wir singen, wenn wir Lobpreis machen, etwas tun, was uns im Himmel nicht mehr möglich ist. Nämlich Gott anzubeten über das, was in unserem Leben noch nicht passt. Über das, woran wir leiden, über das, worin wir gebunden sind, über das, was uns quält, was uns Angst und was uns Sorgen macht. Wir wissen, dass im Himmel Lobpreis ist, 24/7. Dass dort alle sind und singen heilig, heilig das Lamm Gottes. Das wird uns in der Offenbarung so oft gezeigt. Das wird uns in biblischen Texten immer wieder vor Augen gestellt. Wenn da der Vorhang mal kurz aufgeht, sehen wir dort eine anbetende Gemeinde. Sehen wir eine anbetende Schar im Himmel. Aber was diese anbetende Schar nicht hat, ist, dass sie hier auf Erden ist und überwinden muss über das, was hier in dieser Erde sie noch gefangen nehmen will. Und eine Gemeinde, die trotz der Widerstände, die trotz der Sünde, die trotz dessen, was gegen sie steht und was sie von Gott hinwegnehmen will, eine Gemeinde, die sich entscheidet, im Hier und Jetzt Gott Ehre zu bringen und ihm Lobpreis zu bringen, ist eine Gemeinde, die berührt das Herz Gottes auf eine Art und Weise. Die können wir uns nicht vorstellen, die müssen wir ein Stück spüren. Und sobald wir da einen kleinen Geschmack davon empfangen, was das bedeutet, dann wird es etwas sein, wo wir in den Lobpreis immer wieder hineindringen wollen. Weil wir merken, dass wir Gott damit eine Freude machen. Dass wir sein Herz anrühren und dass wir ihn zu Tränen rühren. Weil wir eine Gemeinde sind, die verstanden hat, was es bedeutet und was es für einen Unterschied macht. Wenn wir hier in dieser Welt, die so gebrochen und die so gefangen ist, uns entscheiden, Gott die Ehre zu geben. Und dann wird auch was klar, wenn wir im Lobpreis zu Gott hindurchdringen und er sich im Lobpreis seinem Volk zuwendet, wird klarer, wer Gott ist. Wir werden sein Wesen ein Stück mehr erkennen und wir werden hinwachsen zu ihm. Und in dem Moment, wo wir hinwachsen zu ihm, wachsen wir hin zueinander. Das ist die geistliche Ebene, wie wir Einheit erfahren. Das heißt, wenn wir hier in dieser Zeit miteinander gemeinsam singen, Lobpreis machen, Gott Ehre bringen, dann lasst unsere Herzen genau das tragen. Lasst unsere Herzen dorthin kommen und lasst uns darum beten, dass unsere Herzen mit dieser Einstellung vor Gott treten. Dass wir alle, die wir hierher kommen, genau mit diesem Herzen kommen. Und ich glaube, wenn das passiert, werden wir den Himmel auf eine ganz neue Art und Weise hier auf Erden bringen. Dann wird sich Gott in einer ganz neuen Weise unter uns zeigen. Warum? Weil wir dort mit einer Erwartung kommen, weil wir dort mit einer Hoffnung kommen, weil wir mit einer Sehnsucht kommen und weil wir wissen, was es auslöst, wenn wir als Gemeinde in Schwachheit, in Gebundenheit und mit unseren Fehlern und Macken Gott anbeten. Und das Letzte. Und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Wie sollen unsere Worte und unsere Werke aussehen? Da habe ich eine schöne Übersicht von Stefan Zeibig gefunden. Die lese ich uns vor. Die sind ein Stück entnommen aus dem, was in den vorigen Versen steht. Dort heißt es, dass wir als Heilige und Geliebte bestimmte Dinge anziehen sollen. Nämlich herzliches Erbarmen. Was meint das? Menschen, die mit herzlichem Erbarmen angekleidet sind, sie zeigen ein Mitleid, das aus dem Herzen kommt, aus dem Innersten, aus Bauch, aus den Eingeweiden. Ihnen geht das Leid und Elend anderer durch und durch und deshalb wenden sie sich Notleidenden hilfreich zu. Außerdem tragen sie Freundlichkeit, eine freundliche Güte, mit der man etwas anfangen kann, die brauchbar ist. Sie zeigt Umgänglichkeit und Vorzüglichkeit. Weiter Demut, wörtlich niedrig gesinnt sein. Christen stellen sich nicht über andere, sie sind sich nicht zu schade für etwas. Sie haben keine Angst, dass ihnen ein Zacken aus der Krone fallen könnte. Dann noch Sanftmut, Ergebung in Gottes Willen, lernbereit sein, nicht zu stolz zum Lernen. Christen reden und handeln bedachtsam und überlegt. Sie halten die Mitte zwischen übertriebenem Zorn und übertriebener Milde. Und als letztes Geduld oder Langmut. Ein langer Atem haben diese Menschen im Hinblick auf andere Menschen. Bei Fehlern anderer nicht ausflippen und sich auch nicht rächen, obwohl man das könnte und wollte. Und ganz ehrlich, wenn wir ehrlich mit uns sind und wenn wir das hören, wie wir bekleidet sein, wie unsere Worte, wie unsere Werke aussehen sollen, dann können wir nur sagen, das haben wir nicht. Das sind wir nicht. Egal, wie lange wir mit Jesus schon unterwegs sind. Da merken wir, da bleiben wir zurück. Alle, wie wir hier sitzen. Da ist keiner perfekt, da ist keiner so, dass er sagen kann, oh, bei mir läuft's. Wir scheitern dort immer wieder. Und das kann uns total entmutigen. Und wenn dann Paulus sagt, genau so soll alles, was ihr tut, gestaltet sein. Eure Werke, eure Worte, alles. In diesem Geist. Dann können wir sagen, gut, dann backen wir zusammen und machen einen Schlüssel vorne zu und lassen zu. Und erst wenn wir es begriffen haben, können wir wieder aufgehen. Dann können wir wieder weitermachen. Ihr Lieben, das wäre die falsche Einstellung. Es beginnt, und ich glaube, deswegen steht das hier gemeinsam zusammen. Es beginnt, indem wir Gottes Wort unter uns Raum lassen. Und dann ist es etwas, wo wir merken, hier wird etwas von uns gefordert. Hier fordert die Schrift etwas für uns, was wir nicht können. Und dann ist es ratsam und hilfreich zu sagen, Herr, das kann ich nicht. Weise vorne. Ich krieg das nicht hin. Und wir müssen das wahrscheinlich immer wieder erleben, weil der Mensch zu stolz ist, das für sich einzusehen. Und diese Weise vorne zu hissen und zu sagen, Herr, so bin ich nicht. Ich brauche dein veränderndes, heilsames Wirken an mir. Es braucht Christus, um wie Christus zu handeln. Er in uns und wir in ihm. Das ist das biblische Geheimnis, was Paulus uns immer wieder versucht, hoch und runter zu erklären. Es braucht Gott, um das und das Wesen, wie Gott möchte, dass wir leben, wie wir ihn auf diese Erde bringen, wie wir ihn sichtbar machen. Es braucht Gott in uns, der das wirksam macht. Und ihr Lieben, da ist es das Gute, dass durch das Kreuz Jesu, durch sein Sterben, sein Leiden und sein sich Hingeben, dieser Weg geebnet ist. Dass er seinen Geist ausgegossen hat, dass er genau das in uns bewirken soll. Und das dürfen wir im Gebet immer wieder neu erbitten. Da dürfen wir bei Scheitern ans Kreuz treten und können sagen, Herr, vergib, es hat wieder nicht geklappt. Und dann werden wir erleben, dass Gottes Geist in uns ein Gestaltungswerk vollbringt, dass er uns verändert und dass er uns Gott ähnlicher macht. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt, einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und dazu möge uns Gott mit seinem Geist segnen und es in uns bewirken. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied und dann gehen wir in den Lobpreis, in das Abendmahl. Ha. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Jesus, wir danken dir für deinen Leib, den du hingegeben hast. Für uns, den du hast schlagen lassen, auf dass wir gerecht würden, nicht weil wir es sind, sondern weil wir auf deiner großen Gnade und Barmherzigkeit willen dort empfangen, was uns mangelt. Wir danken dir dafür und wir danken dir, dass du uns im Abendmahl begegnest und nahe kommen willst. Wir ehren dich, dass du dich selbst gegeben hast, uns zum Heil und uns zur Erlösung. Amen. Zwei Ansagen, bevor ich euch unter den Segen Gottes stelle. Erstens nochmal die Erinnerung, das hatten wir schon mal angesagt, Anfang September ist Kirmes und es werden nach wie vor Helfer gesucht, die dort einen Dienst übernehmen können, ob das bei einem Ausschank ist, ob das Betreuung von irgendeinem Kinderhüpfburg oder irgend so einem Gerät ist, was dort ist. Da dürft ihr euch super gern in den nächsten 2 Wochen bei Micha melden und danach auch gern wieder bei mir. Dort können wir der Stadt was Gutes tun und können dort auch was reingeben, wo wir einfach Möglichkeiten haben. Und ich kann von letzter Woche, vom letzten Jahr erfahren, berichten. Das war ein komischer Deutschsatz, aber egal. Dass man tatsächlich mit relativ vielen Menschen ins Gespräch kommt. Also es ist einfach, weil man dort vor Ort ist, an einem Ort ist und an einer Stelle ist, ist es was, wo Gespräche sich ermöglichen, wo man Leute kennenlernt. Und auch das ist hilfreich. Von daher will ich euch Mut machen und euch dort gern herausfordern, dort euch aufzumachen. Und ein zweites, perspektivisch soll es so sein, und das ist jetzt auch so eine Anfrage an euch, wer kann sich das vielleicht vorstellen, betet darüber, geht ein Stück ins, fragt Gott, ob das ein Platz ist, wo Gott euch auch haben will. Es soll ab circa vielleicht September, der genaue Termin ist noch nicht raus, soll in Hartenstein ein Jugendclub eröffnen. Ich sag mal, die Älteren kennen das vielleicht noch so ein bisschen, die Teestube, die es mal in Hartenstein gab, wo man sich als Jugendliche treffen konnte und wo ein Anlaufpunkt war, wo man gemeinsam Zeit verbringen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe Modell wie zu der Teestube damals ist, aber auf jeden Fall sollen die Jugendlichen in Hartenstein einen Platz bekommen, wo sie andocken können, wo sie eben nicht allein gelassen werden, sondern wo sie mit ihren Fragen, mit ihrer Freizeit ein gutes Angebot bekommen, wo sie vorkommen können, wo sie ja einfach auch ein Stück Begleitung bekommen. Und da braucht es Mitarbeiter, die sich ab und zu oder auch ganz regelmäßig dort verpflichtet fühlen oder die sagen, hey, das ist mir ein Herzensanliegen, da wollen wir uns gern rein investieren. Auch da nehmt das gern mit, betet darüber und schreibt mir beispielsweise eine Nachricht, wenn das für euch wirklich eine ernsthafte Frage ist, wo ihr sagt, hey, da kann man sich vorstellen, dabei zu sein. Es soll irgendwann, glaube ich, Ende August soll es mal einen Infoabend dazu geben. Aber die genauen Termine sind alles noch nicht raus. Von daher dort herzliche Einladung, sich einzubringen. Und nun zum Abschluss darf ich euch unter den Segen Gottes stellen. Und ich habe ganz bewusst heute den Vers aus Philipper 4 herausgesucht, weil da verspricht uns Gott seinen Frieden zu. Und den Frieden als eine Sache, die eine Folge dessen ist, wenn wir Gott im Gebet gesucht haben, Sorgen abgelegt haben, ihm Dank und ihm Lob gebracht haben und uns an ihn gewandt haben. Das heißt, wenn wir unser Herz vor ihm wirklich so dargebracht haben und ihm uns hingehalten haben, dann ist es was, wo Gott sagt, hey, den Frieden, den will ich euch geben. Und das haben wir heute in dem Gottesdienst auf ganz vielfältige Weise gemacht. Und deswegen möchte ich euch gern am Ende mit diesem Vers segnen. Wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen. Einen schönen Sonntag euch und einen guten Wochenstart.